gerade so nicht nach dem Hörsaal. Studenten fragen ja gar nicht. Aber wenn die Küsse da ist, dann möchte ich die Sozialisierung solcher Erlebnisse. Das war der Meta. Das ist die neue Generation. Sehr flexibel, sehr offen, sehr offen. Auf Entjungsanisierung aus, das sind ihre unbestrittenen positiven Seiten. Für die Schwächen wissen wir ganze Romane zu erzählen. Aber die Seiten sind unglaublich lernbereit auch, wenn man sie helfen. Du musst dir helfen lassen. Klugen tun das doch. So, ich wollte Ihnen nur sagen, was Sie wissen, weil ich mit dieser Person, die von uns gegangen ist, ich sage es mal so, und ich merke jetzt seit einigen Jahren, dass ich älter werde. Ich weiß ja nicht, warum Sie lachen. Ich habe nicht gedacht, alt werden, ich habe gedacht, älter. Sie wissen, dass im Deutschen der Komparativ eine Minimierung ist zum Positiven. Aber ich wollte sagen, dass so langsam mit Kohl alle Leute die Bühne verlassen, die mein Leben positiv oder negativ oder wie auch immer mitgeprägt haben. Und im Unterschied zu denen, die nicht unbedingt ganz in Berlin als Urbürgermeister erlebt habe im Studium an der FU, ja, in Merkels, auf den hast du aufgewacht. Und ich wollte dann nur sagen, ich war ein Kohl, ein Brandfan immer. Kohl hat mich gelitten, dass ich ihn nicht mochte. Hat auch, das ist das Gesunde an ihm, er hat nie gelitten, dass er in Berlin ernst genommen zu werden. Ich wollte nur sagen, da bin ich ja, hoffe ich auch, ehrlich und sympathisch ehrlich, dass ich dabei immer schon Kohl fällt. Nach der Wiedervereinigung habe ich Chapeau gesagt. Und Helmut das geschafft hat, wahrscheinlich hätte auch ein jedem gefallen. Aber so Männerfreundschaften haben auch ihr Plus. So eingesetzt werden, wie sie da eingesetzt worden sind. Er hätte wahrscheinlich so nur sagen, ich habe hohen Respekt vor dir, wenn sich überlegen, dass alle gegen, die haben es nicht alle laut gesagt, Kohl hat auch mal gesagt, Frau Thatcher ist nicht die Schlimmste. Immer gesagt, das werde ich verhindern, dass Deutschland noch einmal, nicht berühmt, noch einmal. Wer das hinbekommen hat, diese ganzen Leute, jeder würde sagen, der Weltgeist hat es ein ganz klein bisschen leicht gemacht, als er manchmal bei Bush den richtigen Mann zur richtigen Zeit auch da hatte. Ein Gorbatschow, stellt sich vor, was wir derzeit nicht haben. Wir haben einen Putin in Russland. Wir können sich überhaupt nicht vorstellen, falls es damals nicht gelungen wäre, wenn man so will, dieses ganz kleine Zeitfenster mit den richtigen Leuten, die die richtige Grammatik beherrschen, neben ihrer Angst vor Deutschland sagen, wenn wir Deutschland große Kompromisse machen, Sie wissen, wie toll und so weiter. Ich wollte es nur sagen, ich habe nie meine Distanz. Hier aber auch muss man sagen, das kann einer als ein Saarländer. Es kommen wieder Leute aus der Nähe des Saarlandes. Nicht alle Saarländer sind ja infiziert, da gelungen ist. Und die haben wahrscheinlich in der Media uns den Gefallen getan. Es gibt wieder so dumm nicht ist, Sie haben das Foto ja gesehen. Ich kann sagen, das ist schon sehr viel. Zeigt ja, dass Leute Respekt auch anders lesen. Ich weiß nicht, wie sie es gedacht haben. In jedem Fall ist die einzige eventuell missdeutbare Reaktion aus dem politischen Lager eben, dass dort ein Überzeugungskampf geleistet werden musste, Gorbatschow geschaffen hat. Das Land ist ja schon gar nicht mehr wiederzuerkennen. Das ist ja auch mal gefährlich für Putin. Ich wollte Sie nur sagen, ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe sehr viel Respekt vor Ihnen und gesagt, ich habe ihn nie gewählt. Das ist jetzt langweilig, über Familieninterner zu reden. Sie wissen, dass alle großen Köpfe Probleme mit ihren Kindern haben. Daran, dass Sie natürlich wissen, was richtig ist. Wenn Sie das nicht wüssten, könnten Sie gar nicht so viel Erfolg haben. Das heißt, Sie blind sein auf bestimmten Dingen. Das Kohle herstellen muss jemand blind sein. Wer die Intuitionsforschung kennt, ein bisschen weiß, dass Intellektuelle in der Tat sehr gute Analysen oder zum Handeln nicht kommen, aufgrund der möglichen Optionen, die auch plausibel wären. Und dann gibt es Leute, die aus dem Bauch genau das Richtige tun und sagen, ja, wenn ich Glück habe, bin ich eben der Leute unter den Bedingungen, dass die wieder hinkriegen. Klar, es fehlen die anderen. Kriegen Sie mal so eine Gabe von Leuten, die zumindest am wirklichen Wir sollten froh sein, dass soweit habe ich keine Meisterleistung und ich finde es gut, dass die deutschen Parteien zuhören, die es persönlich schenken zum Lobens. Wer nicht geschenkt, schenken ist ein Akt der Symmetrisierung sozialer Beziehungen. Symmetrisierung sozialer Beziehungen. Und wer sich nicht schenken lässt, trotz Tage die Wichtige nicht feiert, möchte diesen Abstand haben, dass andere ihm was schulden, aber es nicht sagen dürfen. Wer also viel und gerne feiert, ist sehr großzügig, also die können ruhig Danke sagen. Ich tue ja auch was. Die Gnade versteht ja jeder. Warum die Wiedervereinigung gelungen ist. Bei Brandt war auch das Riesenproblem, nur Brandt hatte Söhne, die Heidern gemacht, waren vielleicht mehr begabt in der Hinsicht. Dominanten Vater, ich möchte auch Brandt nicht als Vater gehabt haben, ist klar. Wunderbares Verhältnis zu ihren Kindern haben die Väter, nicht sonst ja geben. Okay, nur so viel zu der politischen Lage. Genießt das, wenn Europa wenigstens feiert. Ich bin ein bisschen stolz, dass wir das so feiern können. Über die Grenzen dessen, was man sonst alles an Personen mag und nicht mag, aber das sind Fußball. Okay. Ja, ob Luther mich erinnert, ich hoffe, ihr habt es noch im Kopf. Ich hatte ihn damals in der letzten Stunde, da ist ja heute, müssen wir eine gewisse Zäsur finden. Ich hatte ihn großen Satz von Sola Gratia. Aus der Vorlesung von die Struktur des Römerbriefes gesagt. Der Römerbrief ist, wenn man so will, ein Empfehlungsschreiben an Heiden. Und Paulus wählt diesen Weg. Ich hatte ihm gesagt, das ist eine gefährliche Spur, die Paulus gelegt hat, was Antisemitismus dann wurde in Deutschland. Aber die Spur war jahrhundertelang gelegt. Paulus wirft seinem Volk vor, die Ersterwählung, da ist ja normal, die Ersterwählung des jüdischen Volkes, dass sie das abgelehnt haben. Daher sein Angebot an die Heiden, und ich habe gesagt, dieser Weg, dass er den Heiden in Rom ihnen anbietet und dort diesen Grundsatztext schreibt, den Römerbrief, warum er alles das, was den Juden von Gott annahm, jetzt den Heiden anbietet, abzüglich aller Bedingungen des Entrees in dieses neue Christentum, gab es da nicht, diese neue, sollen wir sagen, diesen neuen Glauben, die jüdischen. Man merkt, wie attraktiv dieses Angebot ist. Keine Beschneidung, keine entsprechenden Schabbatregeln, keine Speiseregeln, alles Mögliche, keine Gesetze, hunderte von Gesetzen, alles. Keine intellektuelle Leistung. Der Vertrag ist nur mit dem jüdischen Gott und seinem Volk. Also gelten die Regeln nicht. Ihr kennt das vom Sinai und so weiter. Folgen bis heute. Der Erlass aller dieser Regeln und die einzige, die bleibt, Gott allein schafft. Ich habe ihm gesagt, das ist im Kern die paulinische Botschaft. Eigene Volk. Gottes auserwählte Volk. Angebot nicht will, den kann man nicht sagen, sitzt den anderen an. Ich habe Ihnen nur gesagt, wenn Sie etwas aus diesem Akt, neben dem Problem, was Paulus mit seinen Kollegen hatte, die natürlich alle vorstellen, eine feste Gruppe und haben dort einen erwählt und jetzt kommt einer aus Erkelenz oder woher und sagt, ich erzähle euch mal was darüber. Die sagen, sag mal, du warst doch gar nicht frei. Ich habe Schwierigkeiten, die Paulus hatte. Aber ich wollte ihn mit diesem, warum dieser Römerbrief fundamental wichtig ist, er ist der Grundbaustein für die Entnationalisierung der jüdischen Religion. Ist ja nicht aufgehoben, wir haben immer noch eine jüdisch-nationale Religion, sie werden über Geburt Juden. Ihre Mutter muss jüdisch sein, das geht die ganze Schulter nicht. Wir haben eine Entnationalisierung der jüdischen Religion in paulinischer Fassung. Und das ging nur über Paulus. Keiner von ihnen. merken Sie alles, dass vor 2000 Jahren jemand das durchgesetzt hat, Schritt für Schritt. Wie Rom wusste ja gar nicht, was Beschneidung ist. Muss er erstmal sagen, kauft ihr alles nicht. Das berühmte Gratis. In Gratis steckt lateinisch Gratia drin. Gar nicht sagen. Wer kommt es aus Gnade? Gott will euch. Nicht weil ihr Juden seid, sondern, ja, jetzt kommt die Bedingung. Die einzige Bedingung. Ihr müsst glauben, dass ihr es alleine nicht könnt. Habe ich genug. Weiß gemessen an dem Ballast von Forderungen, die die Kirche da aufgebaut hat, ist das, ihr müsst glauben, dass ihr es nicht könnt. Darum, weil manche gefragt haben, auch in Wittenberg war die Sache in 3 Monaten entschieden. Anstand, seinen Konfessionswechsel macht. Aber es ist verstehbar, dass das ein attraktives Angebot war. Ein paar Sätze auch gesagt, die in die Geschichte eingegangen sind, auch von Paulus, die Ballast sind, neben dieser großen. Wenn man so will, wir verdanken Paulus die Weltreligion Christentum. Eindeutig. Da muss natürlich irgendwann muss der Konstantin kommen, aber die haben ja so viel Vertrauen sorgt, aber er geht langsam. Nach 5, weil Sie schon sehen können, schon im 4. Jahrhundert war das Kreuz kein Schandfall mehr, weil ich Ihnen immer sage, mit Berlin. Kreuz ist Siegeszeichen, das ist der wichtige Punkt. In 400 Jahren, das ist eine lange Zeit, in 400 Jahren war bereits dieser Schandfall zum Siegeszeichen einer bestimmten Gruppe. Kein pragmatisch, wenn der Gott besser ist als unser. So hat Bonifatius natürlich in Fritzlager angefangen. Wenn dieser komische Voodoo-Gott, der Germane, wenn der nicht reagiert, wenn ich den Baum umhaue, wenn sie nach Fritzlager kommen, dann nicht den Baum. Großes Schmuckstück auf dem Markt entführt. Ich meine, es war natürlich naiv, Fatius, alles okay. Aber du machst die Probe auch. Wir wissen müssen über Götter. Kein Gott kommt auf. Wir haben ihm geglaubt, weil die Eiche fiel und keiner kam. Werden die nicht meine Probe verlangen. Oder ich werde ihnen sagen, mein Gott kommt in anderer Form. Wie auch immer. Die Sachsen wissen sie, und wenn sie Fritzlar Dom kennen, alles auch, die Sachsen waren die Letzten, bis eben Karl der Große. Wollte ich nur sagen, eine dieser Zentralsätze noch, also die Sätze, die nicht Weltluft atmen, einer Weltreligion wie Paulus. Es gilt nur ein Gebot, die mehr brauchst du nicht. Das imponiert jedem, der diese Angst haben. Ich habe in Krefeld, die ja diese Sache nie ernst genommen haben, die haben die Palästinenser gebraucht. Die Logik eines nationalen Gottes, der interessiert sich doch nicht für Palästinenser. Eigentlich klar. Darum ist er so groß, dass einer sagt, alles weg von diesem nationalen Gott. Menschen, ein Menscheninteresse, aber nicht an einem Volk. Wir haben gesagt, fertig, ihr seid das auserwählte Volk. Wie stimmen wir da? Ein paar Sätze eben, wie auch im Paulusbrief steht, böses Erbschaft, alle Obrigkeit ist von Gott. Ich glaube, dass diese Welt im Argen liegt. Und Paulus, wie Luther, wie Augustin, alle, die diese Sätze hochgehalten haben, wir sind nicht in der Lage, selbst für Ordnung zu sorgen. Und alles Banditen, aber beeinflussbare Banditen, weil die Geschäftler sind. Macht gibt, sondern Geld. Geld kann man nicht umgeben. Also alle Obrigkeit ist von Gott, für uns heute gar nicht so lange her, keine Erinnerung. Ein wunderschöner Satz, habe ich Ihnen auch gesagt von Paulus. Nichts ist unrein, außer ihr nennt es unrein. Ganz moderner Satz. Ich habe Ihnen, glaube ich, Übersetzung dieses Satzes heißt, es gibt keine moralischen Phänomene, sondern nur Phänomene, die moralisch interpretiert werden. Moralischen Phänomene, es gibt keine ästhetischen Phänomene, juristischen Phänomene, es gibt keine wissenschaftlichen Phänomene, sondern nur Phänomene, die wissenschaftlich interpretiert werden. Klar, alles, was wir aussagen, ist in einem bestimmten Code ausgesagt. Das versprechen sich die Künstler. Das ist, steht so nicht, weil die Idee beim Paulus auch, es ist nichts unrein. Das sagt er gegen Petrus mit diesem Speisegesetz. Ihr macht es dazu. Und er hat gedacht, ihr macht es, um ein bisschen auch Kontrolle auszuüben, klar, abzubrechen. Hat Folgen, das Judentum hat unglaublich gewonnen mit dieser Abgrenzung gegen Nichtjuden, wissen Sie ja. Es hat seine Identität überhaupt nicht, bis heute nicht verloren. Und auch durch Intelligenz brilliert. Alles, was wir beschreiben als richtig, falsch, schön, hässlich, klug, unklug, sind alles Beschreibungen unseres Gehirns. Aber unseres Gehirns. Das heißt, wir können uns relativ schnell verstehen, weil wir das gleiche Gehirn haben. Mit kleinen kulturellen Unterschieden, da kommt eben Erziehungskopf, Milieu und so weiter. Aber im Kern können Sie alle Sätze nachvollziehen. Merken, wenn Sie noch ein paar hundert Jahre zurückgehen, völlig anders beschrieben worden. Wie Sie glauben. Ich hatte Ihnen einen anderen Satz gesagt, der auch belastend ist, auch eine Idee von Paulus, der einen Grund braucht, warum Gott Mensch geworden ist. Wenn Sie davon ausgehen, dass er das Kreuz anders interpretiert, kein Schandfall, sondern Siegeszeichen, die Grundfrage ist damit noch nicht geantwortet, warum musste ein Gott Mensch werden? Ich habe der berühmte Satz, das ist ein paulinischer, ich habe eben gesagt, im Judentum gibt es keine Erbsünde. Also eine Erfindung, intellektuelle Erfindung von Paulus, die aber sofort Sinn macht, wenn Sie es an die Tafel schreiben. Ein Gott auf dieser Erde, der muss ein Motiv haben. Oder zumindest sein Vater. Kein ernstzunehmenden Theologen sagen, Gott ist aus seinem Vater beleidigt. Ja, wenn Sie sagen, das ist schon ein eigenartiger Gott, der seinen Sohn, weil er beleidigt ist, aber dann will man wissen, dann sagt er mal, was ist denn vorgefallen? Sie können den Test ja mal mit Ihren Kindern oder Enkelkindern machen, ohne das als Witz zu interpretieren, aber nur mal versucht. Ja, da gibt es einen Mythos, dürfen Sie schon nicht sagen. Schon, da soll, ja. Aber alle, die das erzählen, erzählen das als Witz. Also wer es ernsthaft sagt, zumindest kann das nachvollziehen. Wir haben keinen besseren Mythos. Aber die Grundfrage, die Paulus beantwortet und für ihn plausibel, die Katastrophe, die dieses Kreuz, aber die Folgen dieses Kreuzes annulliert hat. Wagner-Fan, bei Wagner ist das in seinen großen Lerneformen, in Musikrahmen. Also die Erbsünde, wenn man so will, aber logisch zwingend. Ich brauche einen Grund, warum der Mensch, Gott, Mensch, kommt auf die Idee, die ja nicht ganz schief ist, weil der Mythos vorliegt. Er liegt ja vor. Aber die Juden sind nicht selbst aufgekommen. Er ist erst angekommen. Wenn jemand mit dem Kreuz, das war kein bisschen, also muss man auch die ganze Panne nicht erklären. Und dieser Gott kommt, um die Blamage des einen Mannes oder der einen Frau. Da ist die Sünde in die Welt gekommen durch. Das geht aus, wissen Sie auch, aus sozialen Gründen, wenn keine Frau Erlösung mehr. Das ist alles unten. Geht. Nein, man kann es spielen. Durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam, so ist durch einen Menschen die Sünde. Damit ist klar, dieser große Bogen. Paradiesverlust. Wir wissen, die Androhung ist der Tod. Leiden des Mannes, Schufterei. Vielleicht so, wie Sie sich den Bergwerk vorstellen. Als Strafe für diese Tat. Und hier kommt Gottes Sohn selber und sagt: Jetzt ist Schluss. Sofern. Jetzt brauchen wir das alles nicht. Sie würden sagen, kann man wunderbar, ich kann da wunderbare Schema machen. Die sehen richtig gut aus. Wir wissen, dass wir mit Adam und Eva fast lückenlos rekonstruieren. Alle Botschaften. So genau können wir unsere Geschichte rekonstruieren. Fossilien. Kein Fossil, das uns stört. Wir können nur die ganzen Lieder alle ein. Und sei es nur über den Zahn, stellen wir das, der passt genau dort. Also dieser Punkt. Das ist ein Riesenproblem und dieses Problem, ich sage es nochmal, Paulus hat es in die Welt gesetzt, weil damals nichts anderes da war. Machen wir falsch. In der Bergpredigt steht, das ist immer noch das größte Dokument, hochsensibel in Religion, die Bergpredigt ist. Wer die nicht unterschreibt, das wäre ein Antimodell. Es widerspricht nur allem unserem Wissen über unsere Anthropologie. Wir sind Freund und Feind, die verschieben wir nur. Der Bereich von ganz schon. Franzosen, alle sind schon. Meige da Uckermann. Völlig fremd. Aber wir wissen, wir hängen voneinander ein ganz klein bisschen ab. Ich will damit nur sagen, keine Illusionen, die Anthropologie kann ungefähr aussagen, wozu wir in der Lage sind, was wir können. Wir können das, was Tiere auch können. Sie geben ihr Leben, um ihre Brut zu schützen. Hat nichts mit Herrn mit. Biologischen Reflexen. Nicht die Mutter ist wichtig, sondern ihre Brut. bis in die Altenheime oder die KZs, wo wir sagen, warum haben die sich nicht alle umgebracht? Passt nicht vor. Die muss nur an den Zaun gehen, den sie erschossen. Auch wenn man dadurch fast schmerzloser tut, statt zu hungern. Herr Freud, und wer hat das Textprodukt aus dem Gehirn? In der Kammer, aber kommen in bestimmten Situationen gar nicht vor. Also nochmal, ich hoffe, Sie merken, was ich damit immer noch sagen will. Auch Luther oder Augustin, könnte ich jetzt noch sagen, der nächste Station hinter Paulus. Augustin, aus diesem Orden kommt, das sind die Paulus, die Interpretation des Paulus, intellektuelle, meilenweit überlegen, das ist klar. Augustin hat eine ganz andere Aussage. Da denken wir, der Spätantike. Ein so schönes, der geschrieben hat, ist einfach fulminant. Fast genießen. Sehr eitel natürlich, sehr eitel. Er hat, wenn es einen Superlativ gebe, in den vollsten Zügen, in den vollsten Zügen, kommt er wie Paulus sein Damaskus. Das hieß nur damals eben die Gaben und die Mama im Hintergrund. Es geht auch mal, was auch immer, sind die berühmten Damaski, die vorkommen. Er entdeckt in Paulus eben genau dieses, dass sein Leben nicht war. Er war zumindest, er hatte so gelebt, dass er merkt, er wird nicht sagen. Bis er auf die Idee kommt, kann das sein. Er sucht auf einem Gelände, wo er nichts findet, was ihn wirklich befriedigt. Können Sie alles sehen. Dionys haben. Glauben Sie nicht alles, dass das so abgelaufen ist, aber es ist ein großartiger Bericht über ein, wenn man so will, Leben, was aus dem Hintergrund geführt wird. Müssen Sie nicht alles so ernst nehmen, aber ich habe es Ihnen jetzt ein Buch geworden für alle Leute, die glauben, dass ihr Leben auch. Entscheidend ist jetzt, dass Luther, für Luther ist dieser Paulus, das ist die berühmte. Und der Augustin aus seinem Orden hat natürlich die Augustin-Literatur, wenigstens eine, erkannte, was Augustin alles geschrieben hat. Der Augustin, ich habe ihn immer den Namen genannt, den kennen Sie auch alle, Lasch, ein durchaus renommierter hat, der kannte seinen Augustin sehr gut. Er hatte mittelalterliche Philosophie als Gebiet, also ein Gebiet, was Theologen natürlich besonders beherrschen müssen. Er kommt jetzt, bis er gemerkt hat, dass dieser Augustin, wie Paulus, eine Anthropologie oder ein Menschenbild, da muss man deutlich sein, ein Menschenbild haben, was konträr zu unseren Vorstellungen ist. Konträr. Nämlich der Mensch alleine aus sich nichts macht. Logik des Schreckens heißt das. Logik des Schreckens ist eine Abrechnung mit dem Menschenbild. Aus dem kann der Mensch nichts tun, außer das Falsche. Grundüberzeugung, non potens non peccare, von Luther. Komplett identisch. Der Mensch kann nichts, außer das Falsche. Das kann er. Auch Paulus. Ich tue das, was ich nicht will. Aber in verschiedenen Arealen. Später, später, dein analytisches Zentrum ist noch so schwach ausgebildet. Lohnt sich nicht, was du jetzt machst. Da müssen Eltern, weil kein Kind vernünftig diskutieren kann. Wir heute sind, darum sage ich ja immer, rausgekommen gerade, ein neues Buch von Schindler, Heinz Schindler, großen. Da steht nur drin auf dem Buch 15. Fachmann schreibt über ein Jahr europäischer Denkgeschichte. Ein ganz kleines Kapitel handelt über Luther. Um diese Riesenfülle von Luther-Literatur will nur sagen, die Fokussierung auf Luther blendet natürlich völlig aus, was 1517 alles, 1517 plus minus, was in dieser Welt los war. Vergessen Sie nicht, da ist in Basel ein Erasmus. Den kennt man weltweit. Luther hat niemals gekannt. Text, den Luther auch benutzt. Und kennt Hinz und Kunz auf dieser Welt. Ist nur interessant, ein Buch 1517. Was alles in der Zeit gelaufen ist. Ich habe ihn ein paar genannt, auch Kopernik. Er hat so viel Zeit. Der soll in der Bibel gucken, wenn er Probleme hat. Zeigt nur wie, wenn man so will, wie mittelalterlich Luther denkt. Alle meine Fragen sind doch beantwortet. Auch die kosmologischen. Domherren wie Kopernikus haben längst gesagt, vorsichtig verstehen konnten. Die Schulter also dann, man hat es den Lesern gerecht falsch gesagt. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. was dieser idiotische Satz, ein Satz im AP, was der die europäische Geschichte gekostet hat. Der sagt, was Kopernikus geschaffen hat, das habe ich in der Erkenntnistheorie. Jude an seinem Judentum leidet. Er schreibt den Römern, er möchte sein Volk, den sonst glaube ich ihm sofort. Er sagt, ich komme zu euch, um mein Volk neidisch zu machen, dass ihr die Schätze bekommt, die ich alle habe. Keine Reichtümer, na klar, Reichtümer. Aber ich habe euch die Befreiung zu. Kommt doch sowieso niemand. Nur die Christen machen die Religion, die sowieso an den ganzen Plunder nicht glaubt, den sie da machen. Kennt, damit ist ja implizit gesagt, wäre es natürlich lieber, wenn mein Volk, sehr viel Persönliches ja auch an. Er hat ja auch Emotionen gehabt. Stehen neben dir. Das ist gerade mal lumpige 2000 Jahre, hat sich in unserem Gehirn aber auch gar nichts geändert. Gut. Der ist auch sicherlich sehr hart, der stammt jetzt von dieser Tradition, damit Sie merken, eine lange Tradition. Mit dem Stichwort: Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wer den ersten Satz, den ich schon ein paar Mal gesagt habe, theoretisch kapiert hat, der Mensch kann aus eigener Kraft nichts tun, was und so weiter. Das ist also alles in sich logisch. Nämlich für uns, nicht nackt. Insoweit alle versuchen, selbst was zu tun, kann Gott nur sagen, lass ihn. Der sagt immer, lass doch deine Anstrengung, du kannst das doch sowieso nicht. Bis einer mal sagt, brauchen wir eigentlich einen solchen Gott? Ja, das ist unsere Glaubens in den letzten 50 bis 80 Jahren. Brauchen wir einen Gott, der nur sagt, du kannst es doch gar nicht. Mach dich klein und dann helfe ich dir. Da ein bestimmtes Bild hinter ist, Gott schon ein Mächtiger ist, der aber auch Spaß hat, an dem, der sich selbst klein macht. Sagen wir so, der muss er nicht so machen. Erinnerung wecken, die Bibel ist voll von den Geschichten, wo Leute sich klein machen. Unsterblichen Satz, ich sage ihn nochmal, damit er auch unsterblich ist. Oder die Idee eines Gottes, Menschen helfen will, aber sie müssen sich vorher klein machen. Nein, unsere ganzen Verbeugungen bis zum Kopfnicken sind kleiner, damit der andere hochgeht. Er muss eben nur einen Satz von seinem Vater nehmen und sagen, ich sag nicht mal, wie er richtig klingt. Paulus, der den Menschen so klein macht, der macht Gott so groß, aber nur weil dieser Gott Spaß hat, jemandem. Wir können auch keinen dafür interessieren, dass der uns erlöst hat von unserer Schande. Die Preisfrage müssen wir nicht beantworten, ich habe sie schon ein paar Mal aber noch drauf. Brauchen, wenn Sie für diesen Gott der plausiblen Grund als unsere Ärzte noch nicht an. Und das ist, glaube ich, weise Rammen, keine schlafenden Hunde wecken. Es waren nur meistens die Männer, Sie wissen das. Sollten wir nicht einen anderen Mythos erzählen, der uns, jeder wird sagen, wenn wir das hinbekämen, brauchen wir nicht 2% unseres, brauchen wir nicht. Ist natürlich eine Illusion, weil wir wissen, dass Menschen, Abschluss zu Luther und nicht Abra Paulus, ohne Paulus kein Augustin, ohne Paulus und Augustin kein Luther. Und ohne Luther kein Protestantismus, ohne Protestantismus kein florierenden Katholizismus. Hat gut gearbeitet, aber unendlich teuer bezahlt, unendlich teuer bezahlt. Thomas von Aquin geschätzt, unglaublich, Paris, Köln, hätte keiner nach Blindheit den entsprechenden Punkt getroffen und hat eine Lösung gefunden, die, glaube ich, damals umwerfend war und die das gesamte Christentum verändert hat. Und heute können wir insoweit die nicht gewollten Früchte ernten, dass heute Jugendliche dieses Bild, wovon wir reden, da redet jeder, der mit Jugendlichen zusammen ist, weiß, das kann man nur noch alten Leuten zumuten, die aber gar nicht hören an. Zeigt, wie in manchen Staaten, die in den USA nicht mehr erfahren wie die Neuen, das sind keine Mythen, das sind Erzählungen, aber wissenschaftliche Erzählungen. Warum wir aus dem Urwald abgehauen sind. Es war ein kühnes Projekt, über uns nachgedacht, woher wir kommen. Und Sie würden nie in einem Klausel sitzen, weil Sie können nicht zurück. Ich sage Ihnen jetzt noch, damit Sie, weil ich Ihnen ja schon gesagt habe, was Paulus, Augustin, Luther, Mensch ist ohne Gottes Hilfe. aus Leibeskraften, aus ihrem Elende zu befreien, wenn man dann nachher fragt. Fühlen Sie sich so elend? Ich kenne das Lied auch, aber Sie haben es so, ja, die Melodie gesagt. Ich glaube ja, dass die Melodie toll ist. Diese Idee, die Paulus hat, ich will Ihnen nur sagen, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass in der Bibel, in dem Jakobusbrief ist ein kurzer Brief, nicht ein ganzes Kapitel, über einen Glauben, der keine Früchte bringt. Was hilft ein Glaube, der die Welt nicht verändert, der die Armut nicht bezwingt und so weiter? Dieser Jakobus hat absolut die Gegenposition zu Paulus vertreten. Da steht, was ja auch plausibel ist, ein Glaube, der nicht nach außen sich artikuliert, den man sehen kann, was er tut. Das sind die, die sagen, ich tue so viel und sagen wir, die machen das doch nur, damit die anderen ihn sehen. Die machen sofort nichts, wenn die anderen nicht dabei sind. Das heißt, den Verdacht, soziales Prestige, ist bei uns auch ganz Wurstfabrikant, würde ich auch mal so eine Million spendieren. Ich habe 500.000 gleich wieder gewonnen. Dieser Jakobus sagt nur, was hilft denn ein Glaube, der sagt, Herr, hilf mir und sonst nicht. Das heißt, der Glaube, sagt er, wird gemessen an den Werken, die er hervorbringt. Würde wahrscheinlich Luther sagen. Aber er würde nie sagen, Jakobus hätte nie gesagt, sola fide. Dann entscheidend ist, was der Glaube tut. Das heißt, die Praxis. Widersprüche, das ist also, wenn man so will, nur damit Sie nicht glauben, das ist alles. Das können Sie alles in Texten, wenn Sie überhaupt die Bibel kennen. Völlige Widersprüche, wie auch. Das ist das Normalste von der Welt, weil die in Hunderten von Jahren entstanden ist. Kann gar nicht anders sein. Ich nenne Ihnen noch ein Anliegen. In dem Psalm, das sind also die berühmten Gesänge, die heute noch von den Mönchen gibt es innerhalb auf Latein, dass sie auch sehr viel gar nicht wissen, was sie dort tun. Muss sagen, dass man bei der Meditation analytisch vorgeht. Das ist ein ganz anderes Gehirn. Wir wissen ja über die Neurobiologen. Da müssen Sie nur gucken, Chanché, glaube ich, heißt das Psalm. Ein Text, der lobt seinen Schöpfer dafür, dass er den Menschen nur ganz wenig unter Gott gemacht hat. Ja, da muss ein Druck. Nur ganz wenig unter Gott gemacht. In Athen, wo der Mensch Gott lobt, dass er nur ein ganz klein bisschen evolutionstheoretisch ankommt und ganz oben dran. Wir lesen gerade einen Text von Teilhard. Wir sind die Spitze der Evolution, die Evolution kapiert und wird dafür verantwortlich, dass der letzte Akt gelingt. Der letzte Akt heißt griechisch Omega. Wer noch nie was von gehört hat, schade, war mal ein berühmter Evolutionstheoretiker. Wir lesen ihn, weil es sich lohnt, für uns fremde Denkwelt reinzukommen, das zu kapieren, wie schön das ist. Die ganze Geschichte von Alpha bis Omega mit naturwissenschaftlichen Daten zu belegen, und zugleich einen ganz tiefen Sinn dahinter zu sehen, der gar nicht schief gehen kann, die Sicherheit zu haben, das gibt mal ein tolles Omega. Und dann ist wir sind die Herren der Schöpfung geworden. Klar, das kann man auch, weil wir den Plan kapieren sollen. Kein Affe kapiert den. Kann doch nicht planlos gewesen sein. Können es ohne Plan erklären. Wir können es auch sagen, wie es ungefähr abläuft. Weiter. Wir können nicht mehr zurück. Das Gehirn kann klüger werden. Individuell auch dümmer, aber nicht die gesamte Intelligenz kann ich abnehmen. Die nimmt exponentiell zu. Sie merken den Satz, wenn der Luther nochmal, den hat er ja aufgekannt, dann hat er mich nie interessiert. So heißt das, wir sind sterbliche Götter. Das kennen wir doch alles aus der Antike. Augustin kannte den Cicero auswendig. Das ist Sprache. Da der Sprache, dem gesagt hätte, wir sind Verderber, wovon redest du? Ich will nur sagen, diese drei Quellen, Athen, Rom und Jerusalem, als die gemischt wurden, bis die Intellektualität aus Griechenland bucht, oder die Erntisten dieser Melange. Alle die Einzelteile nicht mehr glauben. Sie glauben so wenig an griechisches Wissen. Da ist es heute noch zu erkennen. Gut, aber ich hoffe, Sie merken den Satz. Du bist nur als wir ihn verstehen. Das heißt, unser Intellekt ist, würde ich sagen, von Erbsünde und Hölle und mir gefällt mir. Die würden alles andere. Nein, sowas gefallen. Respekt vor denen, weil ich zu viele kannte, die das geglaubt haben. Heute sein Leben verliert mit solchen Gedanken, die bestimmten Gehirne zu bestimmten Zeiten plausiblerweise. Also, worüber kommt es noch? Dieser Text ist insoweit interessant, als er natürlich von Kirche, nicht die Spitze der evangelischen Wissenschaft, aber der Kirche, natürlich behauptet, dass Luther heute so aktuell ist wie 1517. Folgenlos getreten, die sind großartig. Lese ich nur mal so einen Satz vor, das sind Kernpunkte reformatorischer Theologie. Die reformatorische Rechtfertigungslehre durchbricht die Logik, dass nur der gerechtfertigt ist, der im Recht ist. Das geht noch. Ich gehe davon aus, dass Menschen sich in einer zentralen Hinsicht nicht selbst rechtfertigen und nicht selbst rechtfertigen müssen. Dann würde jeder stutzen und sagen, alle fragen, wofür? Kommt aber nicht. Vor Gott können, brauchen sie dies auch gar nicht tun. Jetzt sind die schon da, wo sie hinwollen. Frei von lieber nicht. Aber mich interessiert, warum soll ich mich ja nicht rechtfertigen? Muss dich nicht mehr rechtfertigen. Gott hat dich schon gerechtfertigt. Ich weiß nicht ganz, Sie merken, Ihnen fehlen die Vordersätze. Die kommen alle gar nicht vor, die Vordersätze. Und das ist doch das Problem. Nicht, dass Gott uns befreit hat, ist ja toll. Aber andere haben uns noch viel mehr befreit. Fundamental falsch, dass die Prämissen, die diese Sätze plausibilisiert, nicht genannt werden. Werden nicht genannt, weil man sie nicht nennen kann, ohne zu sagen, das glaubt ja nicht. Ich kann es ja verstehen, dass man glaubt, man könnte da was. Ehrlich zu sagen, der versanken, das machen doch nicht drei Semester Luther, wenn ich nicht ständig sage, was er ihm verdankt. Aber doch nicht, dass wir heute jemanden verdanken. Sondern heute, dass er so für damals losgetreten hat, dass wir von diesem Satz, wir können, wir müssen uns nicht mehr rechtfertigen. Nur wenn ich mich als Sünder wie Luther fühle und ständig frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Selbst für Gläubige nicht, weil die sagen, damit machen wir uns keine Sorgen. Rechtfertigungsgedanke soll die grundlegende anthropologische Einsicht zum Ausdruck bringen, dass es dem Menschen unmöglich ist, sich durch sein Tun vor Gott zu rechtfertigen. Nur an diese Anthropologie, die hier genannt wird, die anthropologische, ist sogar eine grundlegende anthropologische Einsicht, ist nach diesem Text, dass der Mensch unmöglich sich selbst aus seiner Lage befreien kann. Da würde ich erstmal sagen, wann ist in der Anthropologie festgelegt, dass alle Menschen gläubig sind? Mehrheit glaubt zwar irgendetwas. Aber ich hoffe, Sie merken, hier wird unglaublich geschummelt. Da muss ich den protestantischen Glauben haben, der katholische ist es ja schon mal gar nicht. Der sagt, wir können Werke zählen. Aber dass das eine anthropologische Einsicht, dass der Mensch sich nicht rechtfertigen kann, dass A, dass es einen Gott gibt, B, dass wir rechtfertigungsbedürftig sind, dass wir das nicht können. Schon mal drei grundsätzliche Prämissen, die keiner unterschreiben würde. Und schon gar kein Anthropologe, der sagt, wann redet ein Anthropologe davon? Redet allenfalls davon, dass alle Menschen irgendwie einen Glauben, oder sagen wir lieber Kulturen, alle Kulturen, die wir kennen haben, und die da Theologie haben wir, aber durch noch so eine tolle intellektuelle Höchstleistung ist der Glaube noch nie, hat ein Interesse in seinem Leben Sinn zu sehen, klar. Und wenn das hier nicht schafft, ist ein anderes Leben mit ziemlich kluger Befreiung. Wer nicht merkt, dass das jenseits eine tolle Erfindung war und kann dann verstehen, je schöner es hier ist, umso weniger das andere noch Interesse weckt, der hat auch wieder Besseres und geht hier, ist ganz klar. Könnte ja sein, dass Gott nur gekommen ist, um mal zu testen und sagt, wenn ihr zu leben werden wollt, der sagt, ihr macht ja sehr vieles richtig, schaut, macht mal so weiter. Würden wahrscheinlich manche sagen, das wird in manchen Kirchen ganz deutlich gesagt. Wie soll man denn weitermachen, wenn keiner kommt? Ich gehe da gerne hin zu solchen Besonderen, wo ich weiß, dass da knapp wird. Gut, nur damit Sie so einen Satz hier, das sind alles Sätze von der EKD in Auftrag gegeben. Das heißt, der Mensch, was sie, alles, was über den Menschen wissen ist, sagt der grundlegende, das ist eine lutherische Einsicht aufgrund von Paulus und Augustin und die sind für uns absolut nicht nachvollziehbar mehr. Nicht, das damals hätten wir sie auch geglaubt. Damals gemacht hätten. Wir reden heute. Okay. Insoweit den Beschluss der reformatorischen Kirche mit dem Reformationsjubiläum in die gegenwärtige Diskussion. Freiheit, hört ich den Satz mal an, dass Freiheit nicht im Menschen die letzte Begründung findet. Unser Grundgesetz, Unabhängigkeitserklärung, eins, wir kennen die Namen, Hirnprodukte von großen Köpfen. Soll die Freiheit ihren Grund finden, wenn nicht in Menschen, die frei sein wollen? Wo denn sonst? Gott muss doch nicht frei werden. Wollt ihr euren Gott endlich mal befreien? Er ist nur verstehbar, wenn man natürlich mit Luther im Hinterkopf hat, nur Christen können überhaupt befreit werden. Das sagen sie aber nicht laut. Das steckt natürlich dahinter. So Unsinn das. Oder? Widersprechen Sie gern, dürfen Sie gern, letzte Stunde. Sie kriegen keine schlechte Note. Ich kann das nicht anders verstehen. Die Freiheit hat ihr Fundament im Menschen, die frei werden wollen. Und darum wollten die Leute in der DDR nicht von einer solchen Schussregierung, die nicht mal intellektuell auf dem Niveau ist, ihrer Untertanen, regiert werden. Die in Armut wandeln, sich verbarrikadieren. Sie wollten doch nicht irgendwas mit dem Himmel, die wollten vernünftige, freie Menschen sein. Wenn das nicht reichen würde, dass Menschen frei sein, ich meine, finde ich das eine Demütigung der ganzen Akte, die gemacht worden sind seit der Französischen Revolution. Natürlich hat die Blut gekostet. Aber was ist das? Daraus ist ja kein französischer Text, ein US-amerikanischer Text. Die Unabhängigkeit. Natürlich ist das noch religiös gefasst. Wir glauben, dass Gott den Menschen, ja, das ist die Sprache auch des 18. Jahrhunderts und 19. Jahrhunderts noch. Aber da werden menschliche Eigenschaften. Gott hat den Menschen unveräußerliche Rechte gegeben. Anders kann man das nicht formulieren. Unser Grundgesetz sagt das anders. Es nennt kein Subjekt, sondern sagt nur, der Mensch ist. Wenn Sie fragen, woher wissen wir das, können Sie nur antworten, weil wir das so wollen. Das reicht aber. Und das sagt auch, wenn wir es nicht mehr wollen, ja, dann wird es wahrscheinlich keiner sagen, Hannah Arendt, wenn wir es nicht mehr wollen, wird es niemand mehr schützen, das Grundgesetz. Klar. Aber ich hoffe, Sie merken, ich habe nichts gegen den Satz, dass die Freiheitsrechte zunehmen, aber zu sagen, die sind nicht in Menschen begründet, ja, wo denn noch? Statt hier zu sagen, es ist gut, dass wir die Freiheit, die Luther erkämpft hat, nur in der Konfession, altgläubig oder neugläubig, dass die sich so ausgegrenzt hat, dass heute niemand mehr gläubig sein kann, um auch befreit zu werden von Knechtung. Lutherische Denken sind aber, es glaubt auch hoffentlich von Ihnen niemand, dass nur Christen befreit werden können. Die können höchstens vor der Angst vor der Hölle befreit werden, weil die anderen das nie geglaubt haben. Vernünftiger, anständiger Glaube kann bereichert werden, natürlich, klar. Das können Sie alle bei Hegel und solchen Sinn in der Geschichte erkennen. Das ist aber keine Wissenschaft. Schöne Idee, dass da ein Sinn hintersteckt. Garantieren, dass das ist. Ich habe Ihnen versprochen, damit Sie noch eine schöne Lektüre haben, aber die meisten haben das ja alle schon längst gelesen. Also unser 90-Jähriger von Nussdorf ist nicht sein letztes, aber eines der letzten. Der Titel heißt Rechtfertigung. Wie heißt der Untertitel? Ich sage es hier nochmal laut, weil das wichtig ist. Der Untertitel heißt Rechtfertigung, eine Versuchung, nicht ein Versuch. Völlig was anderes. Lassen Sie mal Ihr Gehirn sprudeln. Wenn Rechtfertigung, eine Versuchung. Macht Deutsch, ne? Oder? Ist Deutsch eine Versuchung.
Nicht vom nächsten Sinn zu nehmen, sondern eine eigene Übung zu machen. Wie die jetzt genau aussehen.
Warten wir auch nicht hier. Der Text fängt an, gerechtfertigt zu sein, das war einmal das Wichtigste. Sein Interesse ist, nicht zu sagen, warum es das nicht mehr ist. Das wäre die falsche Spur. Er erzählt, wer alle von großen Autoren der Europäer rechtfertigungsbedürftig gehalten haben und diese Rechtfertigung nie gefunden haben. Eine Figur nenne ich ihn, weil sie die zumindest dem Namen nach K. Das ist die zentrale Kafka. Ein Prozess, ich nehme an, jeder hat, wenn nicht, sie müssen. wissen einmal, er ist angeklagt und er fährt, wo er hinkommt, aber er will wissen, was ist klar. Er will wissen, was los ist. Was habe ich getan? Alle möglichen Leute, die Rang und Namen ein, von Menschen, die zumindest unstrittig höchste Literaturniveaus aufkommen. Und die alle das Problem haben, über das Luther redet. Rechtfertigt. Wollen wir nicht gerechtfertigt werden? Und kriegt sich hin. Wer nur gerechtfertigt leben kann, kann nicht leben. Sehr schön kommt, das ist ein Walter-Sound. Wer nur gerechtfertigt leben kann, kann nicht leben.
Oder? Das ist eigentlich Tautologie, ne? Wer nur gerechtfertigt leben kann, kann nicht leben. Hebt es doch auf.
Wer nur leben kann, wenn er sich gerechtfertigt fühlt, der kann nicht aus eigener Kraft. Er nimmt Luther insoweit ernst, als er sagt, wovon Luther redet, davon redet die gesamte, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber alle Schuld haben aber ihre Schuld nicht so einfach benennen können. Der alles tut, um Leute zu finden, die ihm sagen, was habe ich denn getan?